Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Sind 7 Tage auch schon wieder rum. Es geht teilweise relativ schnell und so ist es auch dieses Mal. Und deswegen freue ich mich, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, hier einzuschalten bei Kreisab, eurem Handball-Podcast. Und es gibt, wie immer, wie jede Woche, einiges zu besprechen. Das hat sich nicht geändert, auch in dieser Saison, die schon furios losgegangen ist mit einigen Ergebnissen am vergangenen Wochenende. Da muss man echt mit den Schultern zucken und sich denken, wow, was ist denn da los gewesen? Und deswegen habe ich jemanden eingeladen, der mittendrin war im Geschehen in den vergangenen Tagen. Und das ist von dahin der Kollege Lennart Wilken-Johannes. Hi Lenny, ich grüße dich.
Servus Sascha, guten Morgen.
Und außerdem mit dabei in dieser Sendung ist Frank Lüttmann. Er ist der ehemalige Hallensprecher des TV Emstetten. Da gab es ein bisschen Ärger. Er erklärt bei uns, was es genau damit auf sich hat. Und im Interview der Woche begrüße ich Dennis Klockmann, der viele, viele Jahre in der zweiten Liga als Teuter unterwegs gewesen ist. Er erzählt ein wenig seine Geschichte. Da solltet ihr auch definitiv reinhören. Ich habe es gerade gesagt, Lenny, es war viel los in den vergangenen Tagen. Die Champions League hat begonnen, bei den Frauen sowieso schon, weil es da immer sehr, sehr schnell geht, bei den Männern jetzt aber auch. Da hast du auch ein Spiel kommentiert.
Das ist richtig. Füchse Berlin gegen West Brom. Toller Auftritt der Berliner mit bitterem Ende. Aber ich glaube, der Sieg geht für West Brom in Summe in Ordnung.
Das denke ich auch. Ich habe zwar nur Ausschnitte gesehen, weil ich selber in Kiel war, um die Partie gegen Frischhoff Göppingen zu kommentieren. Muss da übrigens sagen, dass der THW das mit nur 3 Rückraumspielern sehr, sehr gut und souverän gelöst hat. Das wird eine schwierige Saison für Frischhoff Göppingen. So viel kann ich auch sagen. Aber ja, die Champions League, da habe ich immer ganz besonders Bock drauf. Deswegen freue ich mich, dass es da jetzt losgegangen ist. Wir wollen aber vor allem die Bundesliga thematisieren. Und 2 Spiele, Erlangen gegen Eisenach und Bietigheim gegen die Rhein-Neckar Löwen. Warum ausgerechnet diese Spiele? Weil ich mir gedacht habe, ist doch mal ganz interessant. Du bist halt vor Ort gewesen und kannst beurteilen, wie diese Mannschaften, bis auf die Rhein-Neckar Löwen, weil die sind sehr gut in die Saison gekommen, die mit dem Klassenerhalt zu tun haben oder mit dem Kampf gegen den Abstieg, wie die performt haben und wie das einzuordnen ist. Und fangen wir mal an mit Erlangen gegen Eisenach. Mich hat das Ergebnis ein bisschen überrascht. Nur 24 Tore für den HC Erlangen. War das jetzt eine sehr gute Abwehrleistung von Eisenach oder ist da noch Sand im Getriebe bei den Franken?
Ich würde mich für den Sand entscheiden. Also ich habe jetzt nicht unbedingt gesehen, dass Eisenach dort eine überragende Abwehr gestellt hat. Sie sind super reingekommen. Erlangen muss, glaube ich, knapp 11 Minuten auf den zweiten Treffer warten. Ich würde aber da den schwarzen Peter eher der Erlanger Offensive zuschreiben. Ähnlich wie im letzten Jahr. Sehr wenig Zug zum Tor, sehr wenig Mut. Johannes Selin hatte bei uns im Interview auch von einer ängstlichen Art und Weise gesprochen, wie die Erlanger dort aufgetreten sind. Und einzig mit Marek Nissen, der dann auf der Halbposition kam, entwickelte sich dann das Spiel so ein bisschen in Richtung auch Erlangen. Da hatte Eisenach dann große Probleme, ihn insbesondere zu verteidigen. Also er hat da wirklich die Erlanger wieder zurück ins Spiel gebracht. Letztendlich konnte er aber das Klavier über die ganzen 60 Minuten nicht alleine tragen, weil die restliche Erlanger Mannschaft mit einigen Ausnahmen vereinzelt wirklich vorne zu keiner Zeit zu ihrem Spiel wirklich gefunden hat. Und ja, das war schon erschreckend schwach, wie Erlangen sich da insbesondere in der Offensive präsentiert hat.
Jetzt wollte ich auf die Schnelle suchen, wie Erlangen im ersten Spiel gespielt hat, weil ich es tatsächlich vergessen habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die neue Seite der Handball-Bundesliga ist dermaßen schlecht, dass ich das Ergebnis so schnell nicht gefunden habe. Aber da du das Spiel kommentiert hast, wirst du ja wissen, wie Erlangen am ersten Spieltag gespielt hat. Ich weiß, dass sie verloren haben, aber ich weiß gerade nicht mehr, gegen wen und wie hoch. Fakt ist aber, sie sind mit 2 Niederlagen in die Saison gestartet. Und du hast jetzt gerade gesagt, Johannes Selin hat von ängstlich gesprochen. Das ist kein gutes Zeichen.
Nein, also nur um dir den Service-Hinweis und allen anderen was noch zu geben. Also Erlangen hat verloren gegen Flensburg aus Erlanger Sicht mit 28-42. Also auch da gab es eine mächtige Packung. Auch da haben sie übrigens den Start verpasst. Also es war irgendwie ein Abbild. Und natürlich war das bezeichnend. Johannes Selin nimmt relativ schnell den Schutzmantel vor seiner Mannschaft weg. Muss er auch aus meiner Sicht nach so einer Leistung gegen Eisenach. Eisenach hat in allen Belangen, finde ich, deutlich mehr Kampf, deutlich mehr Einstellung, deutlich mehr Willen auch reingebracht. Auch bei ihm lief spielerisch übrigens nicht alles perfekt, das will ich an der Stelle auch sagen. Aber es war eindeutig die Mentalität in den wesentlichen Situationen, insbesondere auch in der Crunch-Time. Also das Spiel war noch relativ lange offen, weil es eben kein Augenschmaus war, beide Mannschaften mit vielen Fehlern. Aber in der Crunch-Time hat Eisenach das deutlich besser gelöst und hat dann nochmal einen 3-0 auf ihn gelegt. Und so war das Ergebnis dann am Ende auch aus meiner Sicht verdient.
Wie hast du die Spieler des HC Erlangen nach der Partie wahrgenommen?
Oh, schwierig. Ich will da nicht zu viel reininterpretieren. Natürlich waren die entsetzt. Natürlich waren die am Boden zerstört, auch so ein bisschen hilflos. Ich muss allerdings sagen, ich war nicht vor Ort. Ich habe das Ganze auch nur durch die Kameras gesehen und will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Was mir irgendwie so ein bisschen dämmert, ist, dass dieses Umfeld in Erlangen natürlich auch sehr, sehr toxisch ist. Ich glaube, da darf man auch kein oder muss man jetzt nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nehmen, weil das wissen eigentlich alle in der Handballbranche. Und ich will da nicht in der Kabine zu Gast gewesen sein. Ich glaube, dass es da schon deutlich geknallt hat. Und diese Körpersprache, die sie da gezeigt haben, war so ein bisschen, dass sie in der Erwartung sind, sich, glaube ich, gleich die nächste Reibe in irgendeiner Art und Weise abzuholen. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern die Mischung toxisches Umfeld plus fehlender Erfolg direkt zu Beginn sich dann auch in irgendwelchen Taten widerspiegelt, dass Erlangen ein Verein ist, der relativ schnell Taten folgen lässt mit Spielersuspendierung oder Trainerentlassung. Das ist hinlänglich bekannt und ich bin gespannt, wie lange da der Geduldsfaden der Verantwortlichen oder des Verantwortlichen noch ist.
Ja, denn am Freitag gibt es das nächste Spiel gegen eine Mannschaft, die man aus Erlanger Sicht eigentlich schlagen möchte oder sollte. Das ist ein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart. Also ich sag's mal so, Lenny, wenn da keine 2 Punkte geholt werden, puh.
Das wäre, glaube ich, für Erlangen eine Katastrophe. Man hat zwar nach außen hin kommunikativ Demut geäußert und so weiter. Wenn man aber wirklich auch mal reinhört und auch so ein paar Insider sprechen lässt im Vier-Augen-Gespräch, dann ist natürlich nach wie vor eine Menge Druck drauf. Erlangen ist ein sehr finanzkräftiger Verein, der einzige in Bayern. Also da wird auch nicht irgendwie mit, weiß ich nicht, Kuchen bezahlt, sondern da fließt schon wirklich ordentlich Kohle. Und das ist natürlich spürbar. Und wenn es jetzt gegen Stuttgart die nächste Niederlage gibt, die ähnlich schwach eingestartet sind, dann wird das natürlich da zunehmend enger. Will aber auch sagen, wir schreiben Spieltag 2. Ne? Also ich weiß nicht, ob man sich so ein bisschen leiten lässt von den ganzen Gerüchten, Informationen und auch der Vergangenheit, dass man da sehr schnell in irgendein Extrem abwandert, aber Fakt ist, geht das Spiel verloren, wird es ähnlich laut krachen in Erlangen, da bin ich sicher.
Also keine guten Aussichten bei den Franken, das hört sich überhaupt nicht gut an und überhaupt nicht beruhigend aus Sicht aller, die es mit dem HC Erlangen halten. Was machen wir aus Eisenach jetzt nach einem Auftaktspiel gegen die Füchse, was man zu Hause verloren hat, wo es aber eigentlich okay war, wie ich finde, und jetzt diesem Erfolg in Erlangen?
Ich will sie jetzt nicht rausnehmen, dafür ist es viel, viel zu früh. Aber sie haben auf jeden Fall die Chance, jetzt auch am nächsten Spieltag wieder wichtige Punkte im Klassenerhalt zu sammeln, wenn es gegen Bietigheim geht. Und was man schon sagen muss, dass die Kniffe von Mischa Kaufmann schon funktionieren. Auch gerade der Start gegen Erlangen war wirklich vielversprechend, wo sie es wieder mit 4 Rückraumspielern gelöst haben und so weiter. Ihnen fehlt noch ein bisschen die Konstanz, finde ich. Und in der Abwehr wurden sie dann doch sehr häufig auch von Erlangen überspielt, insbesondere wenn Marek Nissen da für Bambule gesorgt hat. Das heißt, da läuft auch noch nicht alles zu 100% glatt. Aber was natürlich wieder da ist, sind die Emotionen, die Leidenschaft, der Support der Fans, die Werner-Astmann-Halle und so weiter, ist alles hinlänglich gesprochen. Aber da kann sich die Eisenacher echt drauf verlassen. Und ich glaube, wenn sie jetzt gegen Bietigheim gewinnen, da sind sie aus meiner Sicht in der klaren Favoritenrolle, insbesondere zu Hause, dann kann man schon von einem guten Saisonstart sprechen.
Ja, definitiv. Also 4-2 Punkte nach 3 Spielen. Damit wäre man in Eisenach wahrscheinlich sehr, sehr zufrieden. Dann wechseln wir zu einer Mannschaft, die du gerade schon angesprochen hast. Das ist die SG BBM Bietigheim, wo in der Saisonvorschau Paul Herbinger gesagt hat, die sind deutlich besser aufgestellt als bei den ersten beiden Aufstiegen, wo es ja wieder sofort runterging in die zweite Liga. Hattest du das Gefühl auch, nachdem du sie gegen die Rhein-Neckar-Löwen gesehen hast? Also wenn ich mir das Ergebnis anschaue, ich habe die Partie nicht sehen können, weil, wo war ich eigentlich? Ich habe schon wieder vergessen, ist aber auch egal. Jedenfalls habe ich die Partie nicht gesehen, aber wenn ich das nackte Ergebnis sehe, mit 33-25 haben die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen, da muss ich sagen, das ist schon extrem deutlich.
Ja, wobei ich sagen muss, dass die Rhein-Neckar-Löwen insbesondere aufgrund der Neuverpflichtung, ihr habt es ja auch letzte Woche oder auch in der Vorschau immer wieder besprochen, kein Gradmesser sein können für Bietigheim. Was brutal war, war der Start. Löwen haben sehr schnell 7-1 geführt. Auch zweite Bietinger Tor, glaube ich, durch Alex Pfeiffer rund um die 13., 14. Spielminute. Das zweite fiel dann in der 17. Also in der Offensive war Bietigheim zu keinem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit, wie ich fand, insbesondere im gebundenen Spiel auf Augenhöhe. Es wurde ein bisschen besser, vielleicht ist es ein bisschen zu drastisch formuliert, aber es waren zum Beispiel allein 4 Bietigheimer Pfostentreffer und ein überragender David Speth. Das heißt, die Chancenverwertung war für mich klar dafür verantwortlich, dass sehr, sehr schnell klar wurde, dass gegen die Rhein-Neckar-Löwen nichts zu holen gilt. In der zweiten Halbzeit ist es dann so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Ich finde, Bietigheim hat eine gute Moral bewiesen. Das hätte auch deutlichst schlimmer ausfallen können, diese Niederlage. Löwen haben dann einen kleinen Gang auch zurückgeschalten. Frederik Gentz hat mir im Tor gut gefallen, der eine gute Leistung gebracht hat. Also ich will dieses Spiel von Bietigheim gegen Rhein-Neckar-Löwen nicht überbewerten. Ich habe aber schon auch Elemente gesehen, auch gerade was so Einstellung angeht, was dann auch phasenweise die Erarbeitung der Chancen angeht, wo ich auch ein paar sehr positive Elemente in Bietigheim auch erkannt habe. Und von daher, ja, bin ich sehr gespannt, wie sie sich in Eisenach präsentieren werden.
Wenn du jetzt Bietigheim gesehen hast an den ersten beiden Spieltagen, sie haben ja in Potsdam gewonnen zum Auftakt und sie haben jetzt dieses Spiel gehabt gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Siehst du die besser aufgestellt? Und ich meine damit nicht den reinen Kader, um Gottes Willen, aber siehst du die besser aufgestellt als beispielsweise den HC Erlangen oder als den TVB Stuttgart, der vom letzten Tabellenplatz grüßt?
Ich glaube, man kann das nicht vergleichen, weil die Rolle natürlich eine andere ist. Also normalerweise ist es ja so, dass Bietigheim Stuttgart Erlangen jagt und nicht umgekehrt. Und ich glaube, diese Rollenverhältnisse muss man schon auch einordnen. Ich finde, dass Erlangen grundsätzlich von den Spielern rein singulär gesehen einen ähnlich guten Kader hat oder dass das schon auf Augenhöhe ist, punktuell. Erlangen sicherlich an der einen oder anderen Ecke stärker. Dieser Kadervergleich fällt mir ehrlicherweise da an der Stelle total schwer, weil die Voraussetzungen einfach andere sind und die Rolle auch eine andere ist. Bietigheim hat 2 Spiele jetzt in der Bundesliga gespielt. Da jetzt schon eine Kaderbewertung vorzunehmen, wäre für mich ein bisschen zu früh.
Ja, mir geht es auch ein bisschen mehr um das, was die Mannschaft so ausstrahlt, weil du hast eben von ängstlich gesprochen beim HC Erlangen und Angst ist selten ein guter Ratgeber gewesen und wenn die ängstlich in die Spiele gehen dann und dir das Selbstvertrauen ein bisschen fehlt, sieht es natürlich äußerst schlecht aus. Bietigheim kann ein bisschen befreiter aufspielen und die haben jetzt diesen Auftaktsieg gegen Potsdam gehabt, dazu noch auswärts, also ich sag mal so, die können nichts verlieren, weißt du, was ich meine?
Da hast du absolut recht. Also wenn du es so auslegst oder darauf hinaus willst, dann will ich dir absolut zustimmen. Der Druck wird auch in Erlangen und in Stuttgart deutlich schneller stärker, so ist es richtig formuliert. Bietigheim hat natürlich gut verpflichtet und auch prominent verpflichtet. Das heißt, auch die Erwartungen in Bietigheim werden größer werden, weil sie eben halt mit zum Beispiel einem USP, mit einem Daniel Rebmann auch sehr prominent verpflichtet haben. Und das sicherlich ja auch zu einem sehr guten Kurs, was das Finanzielle angeht. Damit steigt der Druck natürlich auch für Bietigheim. Aber grundsätzlich ist der Zeitpunkt, weil man da vielleicht nervös wird, deutlich später einzuschätzen. Ich glaube, in Erlangen sind sie schon nervös und in Stuttgart fängt es langsam an.
Übrigens, es gibt andere Mannschaften, wo sie durchaus nervös werden können. Wenn ich sehe, dass Göppingen jetzt nach dem Spiel in Kiel demnächst direkt bei der SG Flensburg-Handewitt ran muss und die einmal 42 Tore und einmal 39 Tore erzielt haben, da kann einem als Göppinger ja Angst und Bange werden. Zumindest haben sie einen Punkt geholt im ersten Spiel zu Hause gegen den HSV. Gibt es sonst noch ein Ergebnis, wo du sagst, an den ersten beiden Spieltagen, das sticht ein bisschen heraus? Also ich war überrascht vom tollen Auftritt des TBV Lemgo-Lippe in Gummersbach. Nicht, weil ich es ihnen generell nicht zugetraut hätte, aber weil ich gedacht habe, Gummersbach ist ein bisschen weiter. Dann hat Hannover sehr souverän und hoch in Wetzlar gewonnen. Flensburg habe ich gerade angesprochen. Die Füchse zweimal deutlich über 30 Tore erzielt. Einmal in Eisenach und jetzt zu Hause gegen Leipzig. Was ist dir so ins Auge gestochen?
Schon die HSG Wetzlar, nur weil ich eben gerade sozusagen bei der guten Morgenlektüre ein bisschen was gelesen habe, werfen irgendwie nur 6 Tore in 20 Minuten in der zweiten Halbzeit gegen Hannover. Das ist ein bisschen so ein Abbild von dem Spiel in Magdeburg, wobei das natürlich nicht ganz vergleichbar ist. Aber da fehlt es wirklich noch an Konstanz. Da bin ich sehr gespannt, wie Frank Carstens das hinbekommt. Er ist aber jemand, der, wie ich finde, prädestiniert dafür ist, weil er sehr, sehr akribisch und immer wieder auch an harte Arbeit appelliert. Das heißt, ich sehe da jetzt noch nicht alles schwarz für die HSG. Ich finde, die haben eigentlich einen sehr guten Kader und haben aber eben halt viele Neuzugänge, und dass man da natürlich dann etwas schwerer über Schwächephasen kommt, das ist, glaube ich, an der Stelle normal. Das heißt, um die HSG Wetzlar mache ich mir an der Stelle noch wenig Sorgen. Was ich krass fand, war eben der Sieg von Lemgo und Gummersbach. Gummersbach, die Mannschaft der Stunde, gefühlt von vielen auch schon zum Meisterschaftskandidaten oder zumindest zum Geheimfavoriten irgendwie avisiert, dass die da oben mit reinrücken können in diese Top 4. Das glaube ich übrigens immer noch. Aber man muss schon sagen, dass Lemgo das wirklich mit ihrem Spielstil sehr gut gemacht hat. Ich fand auch, dass sie es gut verteidigt haben in der zweiten Halbzeit. In der Offensive haben sie Gummersbach müde gespielt, haben selten so lang gespielte Angriffe gesehen. Und man hat deutlich gemerkt, dass Gummersbach dann irgendwann ungeduldig geworden ist. Und sie hatten, wie ich finde, auch in Konstantin Mössel mal wieder einen Torhüter, der ihnen sehr gut zu Gesicht gestanden hat und der sicherlich mitverantwortlich war für diesen Überraschungssieg in Gummersbach.
Der wird allen Handballfans in Deutschland sehr, sehr viel Spaß machen in den nächsten Jahren. Da bin ich absolut sicher. Ein sehr sympathischer Typ, ein lockerer, ein lustiger Typ. Und Lukas Hutecek, der hat seinen Vertrag in Lemgo ja auch verlängert bis 2026. Jetzt müssen wir natürlich mal abwarten. Das kann ja dann auch oft bedeuten, dass er dann im kommenden Sommer gegen eine Ablöse den Verein verlässt. Aber das passt aktuell in Lemgo, auch wenn sie am ersten Spieltag zu Hause gegen Melsungen nicht so gut gespielt haben. Und da gab es nur 20 Tore ist natürlich für Lemgo sehr, sehr wenig, und vor allem gab es halt eine deutliche Niederlage. Gut, dann hätten wir das hier abgefrühstückt, das Aktuelle rund um die Handball-Bundesliga, und es geht in die erste Pause in der heutigen Ausgabe, und gleich geht es dann weiter mit einem sehr, sehr brisanten Thema. Wir machen weiter hier bei Kreisab, und jetzt begrüße ich einen, ja, soll ich sagen, Kollegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist er jemand, der sich sehr für den Handball engagiert hat in den letzten Jahren. Er wird gleich seine Geschichte ein bisschen erzählen, damit ihr auch wisst, von wem die Rede ist. Er heißt Frank Lüttmann und steht eigentlich dem TV Amstetten relativ nah. Warum er das in Zukunft nicht mehr tun wird oder vielleicht in einer ganz, ganz anderen Rolle, das erklärt er in den kommenden Minuten. Hi Frank, ich grüße dich.
Hallo Sascha, sei gegrüßt.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, du stehst eigentlich, also das Wort muss man ja leider betonen, eigentlich dem TV Amstetten relativ nah. Du bist viele, viele Jahre dort der Hallensprecher gewesen.
Ja, das ist definitiv richtig, und ich muss da tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Also ich stehe dem TV Amstetten immer noch sehr nahe, aber der TVE Marketing GmbH, der wirtschaftlicher Träger der ersten Mannschaft, ist im Moment leider nicht mehr ganz so sehr. Aber für den Gesamtverein und natürlich auch deren Handballabteilung stehe ich natürlich weiterhin zur Verfügung. Bin noch Vorstandsmitglied und auch im erweiterten Vorstand des Gesamtvereins. Und von daher bin ich dem Verein immer noch sehr, sehr verbunden.
Ich wollte gerade sagen, beziehungsweise hattest du im Kopf, als du erweitert sagtest, du bist jetzt im erweiterten Kader, aber das stimmt natürlich nicht, wenn man Vorstandsmitglied ist.
Nein.
Und der TV Amstetten ist ja in der Stadt auch ein sehr, sehr wichtiger Verein und ein absoluter Traditionsverein. Handball spielt in Amstetten eine relativ große Rolle. Bist du Amstettener, und was ist deine eigene Handballhistorie?
Ja, also ich bin waschechter Amstettener, sogar noch geboren in Amstetten. Mittlerweile haben wir hier leider kein Krankenhaus mehr. Aber ja, ich bin dem TV Amstetten und dem Handball eigentlich seit frühester Kindheit verbunden. Bin irgendwann eigentlich relativ spät, erst so Anfang der C-Jugend angefangen, nachdem mein Sportlehrer mir die Pistole auf die Brust gedrückt hat, entweder ein A1 in Sport und Handball spielen oder keine Eins mehr. Und ja, bin dann die Jugendmannschaften durchlaufen, habe dann ab der A-Jugend auch bereits im Profiteam mittrainieren dürfen, habe da ein paar Einsätze gehabt, habe mich aber nie als ein Handballprofi dann angesehen und habe dann eigentlich relativ früh, als dann die berufliche Laufbahn richtig losging, nicht mehr die Zeit dafür gehabt und auch nicht mehr die Knochen, um noch großartig dort zu spielen. Habe also noch ein bisschen zweite Mannschaft gespielt, damals in der Verbandsliga, und bin aber seit frühester Jugend dem Verein auch so tief verbunden. Bin also schon seit über 30 Jahren im Orga-Team der Amstettener Wanne, ist ein großes Jugendhandballturnier in Amstetten, und war zwischenzeitlich, ich hatte so ein bisschen nicht den Kontakt verloren, aber war nicht mehr ganz so tief drin im Handball, bis ich 2013 durch zwei abendliche Treffen an der Theke mit dem damaligen Trainer der zweiten Mannschaft dann im Grunde wieder reingerutscht bin in den Handball. Habe dann mit Tobbe die zweite Mannschaft trainiert, habe dann sogar noch relativ kurzfristig C- und B-Lizenz gemacht und bin seitdem auch im Handballvorstand oder in der Vorstandsrunde, so nennen wir es bei uns, war zwischenzeitlich auch vor und während Corona der Abteilungsleiter der Handballabteilung, aber da hatte ich tatsächlich nach Corona auf gut Deutsch die Schnauze voll und habe das Amt dann dankend abgegeben. Ja, und seit 2014 war ich eigentlich der ersten Mannschaft wieder so ein bisschen näher. Der damalige Hallensprecher, also mein Vorgänger, hatte mich gefragt, ob ich nicht mit ihm zusammen das Ganze machen könnte als Hallen-DJ, weil wir das, ich sag mal, im Umfeld der zweiten Mannschaft so ein bisschen aufgebaut hatten, weil wir da auch ein paar mehr Zuschauer haben wollten und das auch geklappt hat. Ja, und wenn man dann natürlich einmal einspringt, ich weiß noch, der erste Einsatz war ein First-Four-Turnier. Damals war die SG Flensburg-Handewitt in Emstetten zu Gast. Ne, wie das ist bei Ehrenamtlichen, mitgehangen, mitgefangen. Wenn man einmal dabei war, dann geht man davon aus, dass man auch immer dabei ist. Ja, habe das dann 4 Jahre gemacht als Hallen-DJ und dann kam die Neuerung in der zweiten Liga. Damals hat der TVE ja noch zweite Liga gespielt, dass Sport Deutschland die Spiele übertragen hat. Und dann ist Dirk Schemann, man kennt ihn jetzt von der HSV Solingen-Dresrath, da ist er jetzt aktiv, ist dann ans Mikro der Bildübertragung gegangen und ich habe mich ins Getümmel der Halle geschmissen und habe dann 6 Jahre den Hallensprecher gemacht.
Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Du hast einfach ein sehr großes Handballherz. Handball ist für dich von ganz, ganz großer Bedeutung. Und der Weg, über den wir uns ja kennengelernt haben, ist der, dass du bei vielen Veranstaltungen auch als Volunteer mit dabei bist. Also das ist der Grund, warum wir uns kennen und ja, genau, auch schon das ein oder andere Gespräch miteinander geführt haben. Und da sieht man mal, ja, also dieses Ehrenamt, von dem immer alle sprechen, wie wichtig das ist, dass auch Vereine auf höherem Niveau dringend auf solche Leute angewiesen sind. Und deswegen würde ich gerne mal wissen, diese Arbeit als Hallensprecher, die hat 2 Aspekte, die aus meiner Sicht unglaublich wichtig sind. Einmal muss man natürlich die Leute in der Halle informieren, klar. Man muss sie animieren, aber man muss auch sehr, sehr verlässlich sein, weil du hast das gerade gesagt. Also wenn da mal einer ausfällt, dann steht dann der Verein plötzlich da und jemand anders muss es übernehmen. Wie viele Spiele hast du denn verpasst in diesen 6 Jahren? Wahrscheinlich äußerst wenige.
Tatsächlich muss ich da vielleicht noch meinen Vorgänger mit hinzunehmen, der hat es tatsächlich, ich meine, entweder 16 oder 18 Jahre gemacht und er hat definitiv kein Spiel verpasst in dieser Zeit. Das habe ich tatsächlich nicht geschafft. Ich habe aber auch sofort gesagt, es ist ein Ehrenamt. Und damals war ich auch noch Trainer der zweiten Mannschaft. Habe immer gesagt, wenn es Überschneidungen gibt, geht die zweite Mannschaft vor. Letztendlich passte das immer ganz gut. Ich meine, dass ich 2 Spiele verpasst habe. Einmal, weil ich in meinem Urlaub war und es niemals rechtzeitig geschafft hätte, zurück nach Emstetten zu kommen. Und das zweite Mal habe ich ebenfalls verpasst. Da war ich mit meinen Freunden auf Kegeltour. Das war auch lange, lange vorher geplant. Ich hatte es sogar selbst organisiert. Und dann kann man natürlich als Organisator der Tour nicht fehlen. Das war im letzten Jahr das Pokalspiel gegen den VfL Potsdam. Das war das erste Spiel Ende August. Und da habe ich tatsächlich auch gefehlt. Ja, und dann geht natürlich wirklich immer die große Frage los, wer macht es dann? Und ja, dann sieht man den Leuten immer den sogenannten Arsch auf Grundeis gehen, weil sich so ohne weiteres niemand dazu bereit erklärt. Und das ist halt immer ein Problem. Ich habe es immer gesagt, ich so, Leute, ihr müsst da noch wen in Anführungszeichen in der Hinterhand haben. Ich kann auch einfach mal krank sein. Das ist halt so ein Thema. Seid da gewappnet. Klar, man hat immer versucht, irgendwie da zu sein. Hat auch viel Privates verschoben, was auch durchaus mal zu Differenzen hier zu Hause geführt hat. Wobei man sagen muss, meine Frau ist also auch sehr, sehr handballaffin, spielt selbst noch jetzt in der Oberliga. Die Ligen in Westfalen haben sich ein wenig verschoben. Von daher war immer so ein bisschen Verständnis da. Aber man hat schon darauf geachtet, dass man an den Heimspieltagen präsent ist.
Und das zeigt ja auch ein bisschen auf, wie sehr diese Leute, also in dem Fall ja dann du und auch deine Frau ein bisschen, sich dann auch danach richten, wann die Spiele überhaupt stattfinden. Ich meine, ich persönlich kenne das natürlich auch, weil das für mich beruflich extrem wichtig ist. Bei dir ist es aber Ehrenamt. Und das ist auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich mit dir ein bisschen darüber diskutieren will, ob wir das Ehrenamt, ja, ich will nicht sagen, unterschätzen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, alle wissen, wie wichtig das Ehrenamt auch insbesondere für den Handball in Deutschland ist. Aber schätzen wir das genug wert?
Das ist immer eine schwierige Frage. Ich sage in der Summe tatsächlich nein. Man macht es nicht. Ich kann natürlich auch über die Volunteereinsätze sprechen, wo wir uns, wie gesagt, ja schon vor Jahren kennengelernt haben, also Champions League in Köln, DRB-Pokal in Köln oder jetzt im Frühjahr auch die Europameisterschaft in Köln. Also auch da, ich sage das jetzt mal so ganz deutlich, gibt es Unterschiede zwischen zum Beispiel DHB, EHF Marketing, die die Champions League machen, und auch der EHF, die die Europameisterschaft machen. Also auch da gibt es tatsächlich Unterschiede, und natürlich ist es auch im Verein so. Also man muss einfach mal davon ausgehen, dass so ein Zweitligaspiel ohne Ehrenamtliche in Emstetten zum Beispiel mal überhaupt nicht funktioniert. Also wenn die alle an einem Tag sagen würden, wir tun es heute nicht, dann käme es zu sehr, sehr großen Problemen. Es wären keine Ordner da, es wäre niemand da, der die Halle spielfertig macht, also Bande etc. Es wäre niemand für den Fanshop da, für die Popcornmaschine, es wäre kein Hallensprecher da, es wäre keine Musik da etc. pp. Klar, die Verantwortlichen versuchen natürlich immer, sich zumindest mal einmal im Jahr dankbar zu zeigen, aber auch das klappt nicht immer. Sie machen das schon, aber die Art und Weise ist manchmal fragwürdig, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Und ich sag mal, viele, die vielleicht noch mehr im Hintergrund etwas tun, wie zum Beispiel so ein Aufbauteam, die fallen halt oftmals bei so einem Dank einfach hinten runter. Bei mir bin ich ganz ehrlich, ja, das eine oder andere hätte ich mir mal gewünscht. Aber dadurch, dass ich natürlich als Hallensprecher sogar relativ stark an den Spieltagen im Fokus stehe, oder mit im Fokus, im Hauptfokus steht die Mannschaft, oder auch bei Mannschaftspräsentationen in der Saisonvorbereitung etc., ist das tatsächlich noch etwas anderes. Aber ich habe mich ganz, ganz oft und ganz, ganz viel mit unseren Ehrenamtlichen unterhalten, gerade auch während der Corona-Zeit, wo praktisch nur wir in der Halle waren, wo man dann mal gesprochen hat. Dann, ja, dann hört man schon heraus, dass es also manchmal an einem Hallo und Tschüss scheitert. Und insgesamt muss man irgendwo schon sagen, dass ja bei den Ehrenamtlichen, wenn sie den Job einmal übernommen haben, sich die Verantwortlichen einfach darauf verlassen und sich manchmal auch gar nicht mehr großartig kümmern, weil es sind ja Ehrenamtliche. Ich habe da eigentlich keine vertragliche Beziehung. Die kommen halt einfach. Und im Zweifel schmeiße ich einmal im Jahr eine Bratwurst auf den Grill. Aber ansonsten sind die ja immer da und dürfen ja auch immer das Spiel dann in Anführungszeichen umsonst schauen. Aber dass natürlich da für den einzelnen Ehrenamtlichen viel, viel mehr dahinter hängt vom Zeitaufwand, als, wie gesagt, dass man sich einmal das Spiel anschaut. Ja, das sollte eigentlich jedem klar sein, ist aber manchmal nicht jedem klar. Wenn ich jetzt mal für mich selbst spreche, also ein Heimspieltag in der Vergangenheit war für mich so gesehen ein ganzer Arbeitstag. Ja, also Anpfiff ist um 19 Uhr. Im Normalfall sitze ich dann um 15 Uhr oder habe ich um 15 Uhr am PC gesessen. So wie du dich auf ein Spiel als dein Kommentator vorbereitest, mache ich das als Hallensprecher natürlich auch. Ja, vollkommen klar. Man guckt sich den Gegner nochmal genauer an. Klar kennt man ihn über die Jahre, man kennt die Trainer zum Teil auch persönlich schon. Aber nichtsdestotrotz schaut man sich an, wie waren die letzten Ergebnisse, wie haben sie so gespielt und was gibt es an interessanten Informationen vor dem Spiel, Spielaufstellungen, welche Schiedsrichter sind angesetzt, welche Zeitnehmer kommen, halt so das Übliche drumherum. Das nimmt einfach ein bisschen Zeit in Anspruch. So, und dann ist es auch ganz schnell 5 Uhr. Um 5 Uhr geht es zur Halle. Dann wird das Equipment aufgebaut, was im Fall vom TV Amstetten ich gestellt habe. Das war also immer mein privates Equipment. Und auch das will aufgebaut werden und aktualisiert werden und mit Musik versorgt werden. Und dann ist natürlich klassisch eine Stunde vor Anpfiff die technische Besprechung mit den Schiedsrichtern, mit den Zeitnehmern, mit den Mannschaftsverantwortlichen. Ja, und dann beginnt auch im Grunde schon die wirklich heiße Phase vorm Spiel. Irgendwas ist immer, sei es mit den Zeitnehmern, mit den Ausdrucken für die Presse vorm Spiel, mit den Mannschaftsaufstellungen. Also man ist dann schon ja, mittendrin im Flow. Ab 20 Minuten vor Anpfiff ist man dann im Grunde auch nicht mehr ansprechbar und hat auch keine Zeit mehr und auch kein Ohr mehr für irgendwelche Dinge. Also ich habe es dann tatsächlich so gehandhabt, wenn noch einer was wollte, dann soll das auf den Zettel schreiben und mir hinlegen, weil man natürlich irgendwo auch so eine Konzentrationsphase hat. Ja, und dann ganz schnell 1,5 Stunden Spiel. Danach kommt noch die Pressekonferenz, die natürlich auch vorbereitet sein will vorm Spiel. Und unterm Strich hat so ein Spieltag dann 7 bis 8 Stunden, also einen kompletten Arbeitstag, den man von seiner privaten Zeit investiert hat.
Um das wieder ein bisschen zusammenzufassen, sehr viel Zeit, die du investierst, die andere Hallensprecher auch investieren, die andere Ehrenamtliche auch investieren. Ich kenne das hier übrigens vom Frauenhandball aus Dortmund. Die haben keine Halle, wo die ganze Zeit ein Boden liegt. Die spielen in einer Schulsporthalle. Das bedeutet, sie müssen am Abend vorher teilweise oder halt dann am nächsten Morgen, wenn samstags, sage ich mal, um 19 Uhr gespielt wird, den Boden verlegen. Dann werden da noch ein bisschen andere Sachen aufgebaut, um das in, ja, in Schwarz-Gelb zu halten und den Leuten das Gefühl zu geben, dass es quasi eine Borussia Dortmund-Halle ist, eine schwarz-gelbe, wie man das vom Fußball halt eben auch kennt. Aber ich will das jetzt gar nicht zu weit ausführen. Die Sache ist, dass da eben sehr viele Leute sehr viel Zeit freiwillig investieren. Und du hast ja gerade auch schon von Wertschätzung gesprochen. Du hast gesagt, ja, dann wird da vielleicht einmal im Jahr eine Bratwurst auf den Grill gelegt. Also ich finde, das ist sowieso mal das Mindeste, was ein Verein dann bieten sollte. Also das ist zumindest meine Perspektive. Aber man kann noch so viel mehr tun. Also was könnte man tun, jetzt mal von finanziellen Möglichkeiten abgesehen, weil die sind ja bei vielen Vereinen auch begrenzt, kann ich auch nachvollziehen. Und am Ende geht's, ich sag mal, mindestens ab der dritten Liga immer um den sportlichen Erfolg. Und dann wird vielleicht eher in den Kader investiert als in das Drumherum, was auch nicht immer richtig ist. Aber trotzdem, was könnte man aus deiner Sicht noch tun, um mehr Wertschätzung zu zeigen? Du hast eben auch gesagt, ja, manchmal scheitert es am Hallo an der Halle. Also das ist ja wohl eigentlich kaum zu glauben, dass das tatsächlich so ist. Das ist absolute Grundvoraussetzung, finde ich, auch die Leute immer zu begrüßen und willkommen zu heißen und vielleicht am Anfang eventuell ein paar Minuten miteinander zu sprechen in einer gemeinsamen Runde und die Leute auch einzustimmen auf das, was an dem Tag ansteht. Aber was gibt es sonst noch für Möglichkeiten aus deiner Sicht als derjenige, der das jetzt viele Jahre gemacht hat?
Ja, das ist immer eine schwierige Frage, weil also diese Frage haben mir tatsächlich die Verantwortlichen auch mal gestellt. Also wie gesagt, ich will mich als Hallensprecher, der ich war, in dem Stetten gar nicht beschweren. Ich habe ganz normal auch Zugang zum VIP-Raum gehabt. Ich habe dort essen können, ich habe dort trinken können, alles gut. Aber auch das war nicht die Regel, sondern ist die Ausnahme. Ja, also was für mich wichtig ist, da habe ich zum Beispiel mich auch ganz oft mit dem Dirk Hamacher, den kennst du auch von den Volontiereinsätzen in Köln, der ehrenamtlich beim BHC aktiv ist. Ja, also irgendwo muss man sich auf jeden Fall mal in der Zeit, wo die Ehrenamtlichen in der jeweiligen Halle aktiv sind, muss man sich also zumindest mal um das leibliche Wohl kümmern. Das ist für mich so eine Grundvoraussetzung. Auch das hat anfänglich nicht wirklich geklappt. Und was ich immer ganz, ganz wichtig finde, es sind ja nur Kleinigkeiten, die uns als Ehrenamtliche ja den Job einfach auch leichter machen lassen. Ja, wenn man die eine oder andere Information vielleicht mal persönlich bekommt oder nicht aus der Zeitung. Ja, also das sind so Sachen, dass man rechtzeitig mit irgendwelchen Dingen kommt. Das ist ja auch häufig so. Also klar hat man einen festangestellten Mitarbeiter, den informiert man natürlich in der Planung für irgendein Event oder für irgendein Vorgehen. Aber oftmals werden dann Ehrenamtliche schlicht und ergreifend einfach vergessen. So, und dann ist auf einmal der Spieltag da und man will die Aktion machen. Und man hat aber ganz vergessen, den Ehrenamtlichen mal zu fragen, ob sie das oder das übernehmen können. Ja, also vieles wird als irgendwann natürlich als selbstverständlich angesehen. Und es hat immer noch gut funktioniert. Warum soll es heute nicht funktionieren? Aber das sorgt natürlich, und das ist beim TV Amstetten genauso der Fall, das sorgt natürlich leider Gottes dafür, dass die Zahl der Ehrenamtlichen ja nicht unbedingt steigt, sondern gerne auch mal sinkt, was letzten Endes dann wieder nur zur Folge hat, dass die, die da sind, entweder ein bisschen mehr machen oder dass man als Verein natürlich irgendwann, ich sag mal, das Problem mit Geld lösen muss.
Das ist das größere Problem am Ende, weil das Geld ist meistens bei den Vereinen, ich habe das ja eben so ein bisschen angedeutet, auch nicht immer vorhanden. Je weiter man runtergeht, desto weniger Geld hat man natürlich als Verein. In der Regel ist es zumindest so. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es darum, dass man miteinander kommuniziert, dass man auf die Leute zugeht, die im Ehrenamt bei einem Verein tätig sind. Und ich bin sehr gespannt, wer jetzt hier so zuhört und am Ende dann vielleicht für seinen eigenen Verein da die Schlüsse draus zieht. Die richtigen hoffe ich zumindest. Aber ich habe ja noch ein, zwei Fragen zu deiner Tätigkeit bzw. ehemaligen Tätigkeit als Hallensprecher zum Ende unseres Gespräches hin. Denn ich habe das gelesen und habe mir gedacht, Mensch, das kann doch eigentlich nicht sein. Jemand, der sich so sehr engagiert, und das haben wir jetzt bei diesem Gespräch ja auch rausgehört, wie viel Arbeit das ist und dass man absolut verlässlich sein muss. Und mal unabhängig davon, ob man das dann am Ende dann sehr gut macht oder gut. Also das ist jetzt mal gar nicht meine Bewertung. Aber wenn du das so schlecht gemacht hättest, dann hättest du das nicht so viele Jahre gemacht, sage ich jetzt mal so. Aber ja, wie kam es überhaupt dazu? Weil ich habe da aus einigen Artikeln ein bisschen Unmut rausgelesen. Das gefällt mir natürlich nicht.
Ja, also tatsächlich, also ich bin in den Artikeln eigentlich auch nicht näher ins Detail gegangen, möchte ich hier ja letztendlich eigentlich auch nicht. Es gab halt im letzten Heimspiel, Aufstiegsspiel gegen Braunschweig, gab es eine unschöne Szene während des Spiels und ein Vorkommnis weit nach dem Spiel. Ja, in beiden Situationen bin ich, also letztendlich will man nur das Beste gerade. Also es geht um die schwere Verletzung von Tim Stephan, der sich einen schweren Knöchelbruch zugezogen hatte. Mit, ja, ich nenne es mal einer Schiefstellung, die also auch nicht schön anzusehen war. Und ja, ich bin dann letztendlich, wobei man eigentlich, wie gesagt, nur helfen will. Mein Ziel war es eigentlich, den Spieler so schnell wie möglich aus der Halle rauszubekommen, dass also die über 2000 Zuschauer nicht unbedingt die ganze Zeit draufschauen müssen. Bin dann dreimal am Ende relativ lautstark des Feldes verwiesen worden. Hab das in der Halbzeit bzw. noch in der Verletzungspause angemerkt, dass das nochmal diskussionswürdig ist. Ich nenne es mal so. Hab dann weit nach dem Spiel versucht, die Situation nochmal zu klären. Also letztendlich ging es tatsächlich in der Situation auf dem Spielfeld darum, brauchen wir noch einen Notarzt oder brauchen wir keinen Notarzt? Derjenige mit dem Telefon, der Leiter des Spieltags und fester Angestellter der Marketing GmbH allerdings ist, hatte also die Rettungsleitstelle am Telefon. Und ich konnte diese Frage gar nicht stellen. Ich habe sie dann selbst beantwortet, habe gesagt, ja, wir brauchen einen Notarzt. Ich wollte das Ganze, wie gesagt, weit nach Spielende im persönlichen Gespräch klären. Habe diejenige Person einmal darauf angesprochen, ganz normal, du, lass uns mal eben unter sechs Augen, der Mitarbeiter der Marketing GmbH war dabei. Ich würde gerne noch mal eben einmal mit dir sprechen. Das wurde verneint. Dann habe ich ihn noch mal drauf angesprochen. Ich so, doch, ich würde da jetzt gerne drüber sprechen. Es wurde dann noch mal in einem etwas lauteren Ton verneint. Und ich habe aber auf das Gespräch bestanden, weil ich das klären wollte, weil das einfach eine unschöne Situation für mich war. Und sowas spreche ich eigentlich dann einfach direkt an und dann ist es auch gut für mich. Und dann habe ich es halt nochmal gemacht und dann wurde ich leider Gottes im Kabinengang dann ja relativ lautstark beleidigt, das auch unter Zeugen, also es standen genug Leute noch im Kabinengang. Und daraufhin habe ich dann noch am gleichen Abend gesagt, ich so, also wenn da keine Reaktion auf dieses Verhalten folgt, dann bin ich raus, dann mache ich das nicht mehr. Habe das auch dem Mitarbeiter der Marketing GmbH und auch dem Geschäftsleiter mitgeteilt, dass ich dann nicht mehr zur Verfügung stehe. So, dann gab es am Sonntag noch ein Public Viewing, was wir veranstalten wollten und dann auch haben. Da hatten wir auch gut 600 Zuschauer in der Emshalle. Aber das wollte ich schon gar nicht mehr machen. Da habe ich gesagt, ich so, nee, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ich stelle da auch meine Technik nicht, solange ja, sich der gute Mann nicht entschuldigt. Und dann hat es am Freitag und am Samstag zwei Telefonate gegeben, die mich dann ja nicht überzeugt haben. Ich habe dann gesagt, okay, unter Protest mache ich den Sonntag. Ja, man sagt ja dann so gerne, ja, du machst es ja nicht wegen dem und dem, sondern wegen der Mannschaft und wegen der Leute. Ich so, ja, durchaus richtig, aber nichtsdestotrotz steht da immer noch eine Beleidigung im Raum. Und dann wurde halt gesagt, okay, ja, aber wir müssen jetzt erstmal unsere Aufstiegsrunde weiterspielen. Lass uns das durchziehen. Da habe ich gesagt, okay, ich mache es unter Protest. Und zwar aber auch nur als Gefallen für den Mitarbeiter der Geschäftsstelle, der ansonsten an dem Sonntag da alleine gestanden hätte. Ja, und wie gesagt, es wurde gesagt, okay, wir klären das Ganze dann danach. Und dann habe ich zwei Wochen gewartet und es passierte nichts. Und daraufhin bin ich dann zur Geschäftsstelle und habe gesagt, okay, damit stehe ich dann nicht mehr zur Verfügung für euch als Hallensprecher. Das war's dann. Ja, dann gab es zwar dazwischen noch Gespräche, ich möchte da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Letztendlich, wie gesagt, gab es keine große Reaktion. Also ich wurde dann tatsächlich verabschiedet, habe ein Präsent bekommen und habe dann in dem Gespräch tatsächlich noch gesagt, ich so, nochmal, Leute, ich würde es ja weitermachen, wenn ihr euch drum kümmert. Aber das war halt einfach nicht gewünscht. Und ja, jetzt ist die Situation so, wie es ist. Ich habe mittlerweile auf eigenen Anstoß hin, weil ich auch einmal die Hand ausgeschlagen habe gegenüber der Person, für die ich mich dann entschuldigt habe, habe ich das Gespräch gesucht mit der Person. Wir sind eigentlich soweit wieder fein miteinander. Also ich hätte tatsächlich weitergemacht. Aber wie gesagt, es war nicht mehr gewünscht. Die Worte, die mir dann entgegengebracht wurden, möchte ich jetzt hier nicht nennen, aber ja, man wollte das Ganze dann nicht mehr. Ergo heißt es, man, na, wie sagt man so schön, man wirft jetzt oder muss wahrscheinlich Geld nach dem Problem werfen. Das bedeutet natürlich auch, dass man seinen Willen vielleicht dort durchsetzen kann und bekommt keine Meinung mehr. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, letztendlich hätte ein Gespräch, ja, eine Aktion, ein bisschen Enthusiasmus bei den Verantwortlichen gereicht, die einfach ihrem Mitarbeiter hätten einfach mal vernünftig sprechen sollen und hätten ein 6- oder 8-Augen-Gespräch einfach anschieben können, dann wäre alles gut gewesen, aber daran war man nicht interessiert oder man hat es vergessen oder wie auch immer. Letztendlich ist es vollkommen egal. Dieses Gespräch hat nicht stattgefunden, was für mich dann letztendlich bedeutet hat, okay, dann ist das für mich fehlende Wertschätzung und deshalb stehe ich da auch zu, dass ich, wie gesagt, da nicht mehr als Hallensprecher zur Verfügung stehe. Und auch meine Technik natürlich nicht mehr stelle, den Podcast nicht mehr mache, etc. Ja, man macht ja relativ viele Dinge, noch links und rechts. So. Ich stehe da einfach zu meiner Entscheidung, bin da auch konsequent. Tut ein bisschen weh, weil man den Job halt gerne gemacht hat und wie gesagt auch nicht ganz so schlecht. Da habe ich also durchaus Reaktionen von Liga-Kollegen und auch aus höheren Ligen eine Rückmeldung bekommen, die also so ein Spiel mal gesehen haben oder sich im Real Life angeschaut haben. Aber gut, sei es drum, ich werde auf jeden Fall dem Handball verbunden bleiben, werde vielleicht als Hallensprecher irgendwo anders wieder auftauchen. Da gibt es also durchaus das ein oder andere Gespräch. Und so in Emstetten gibt es noch genug andere Vereine. Ich werde also im nächsten Jahr den Double Ultra Triathlon, da findet die Weltmeisterschaft hier in Emstetten statt. Da bin ich auf jeden Fall dabei und moderiere auch für die Stadt Emstetten die jährliche Sportlerehrung der Sportler im Januar. Also ich habe immer noch genug ehrenamtlich da zu tun. Nur der Handball in der dritten Liga wird es jetzt für mich in Emstetten erstmal nicht mehr sein.
Das ist insgesamt sehr, sehr schade. Ich glaube, du hast es aber so weit ausgeführt, dass man dem eigentlich gar nichts mehr hinzufügen kann. Ja, ich kann nur sagen, dass dem Ehrenamt insgesamt mehr Wertschätzung gegenübergebracht werden sollte. Ich glaube, das war aus diesem Gespräch relativ eindeutig herauszuhören. Und so wie ich dich kennengelernt habe, ja, nehme ich jetzt mal deine Erklärung ab für das Ende als Hallensprecher beim TV Emstetten. Man muss natürlich immer so fair sein und sagen, es gibt auch eine zweite Seite, also eine andere Seite, die eine andere Perspektive hat. Aber ich kann zumindest deine Erklärung sehr, sehr gut nachvollziehen. Der Verein kann sich vielleicht mal Gedanken machen, ob das so die richtige Alternative ist, beziehungsweise ob das so der richtige Weg gewesen ist, den man da eingeschlagen hat. Nun gut, Frank, es ist, wie es ist. So hast du viel mehr Zeit für andere Dinge, unter anderem hier ein Interview zu geben bei Kreisab. Erstmal herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Wir sind aber mit der heutigen Sendung noch nicht zu Ende, sondern wir haben noch ein Thema, das wir besprechen wollen. Und das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause im Interview der Woche. Wie in jeder Woche geht's auch jetzt in der letzten Sendung, das ist natürlich völliger Blödsinn, im letzten Teil der Sendung, so ist es richtig, zum Interview der Woche und ich habe einen Gast eingeladen, der sich in der zweiten Liga so gut auskennt wie vielleicht niemand anders. Aber bevor ich ihn begrüße, möchte ich euch hinweisen auf patreon.com/kreisab. Da könnt ihr dieses Format sehr, sehr gerne unterstützen, wie gehabt mit einem monatlichen Abo. Das könnt ihr jederzeit kündigen. Also wenn ihr nur einmal spenden wollt, ist das auch kein Problem. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben unter info@kreisab.de. Aber patreon.com/kreisab, das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Und eine gute Anlaufstelle sind auch unsere sozialen Kanäle, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram vor allem. Da gibt es die meisten Infos. Einfach Kreisab suchen. Da werdet ihr fündig, sollte gar kein Problem sein. Und ja, jetzt sage ich dann auch Hallo an jemanden, der, wie gesagt, absoluter Zweitliga-Experte ist. Er wird uns mehr erzählen. Er kommt eigentlich aus Hamburg, aber mittlerweile verorten ihn alle in Lübeck. Dennis Klockmann ist in der Leitung. Hallo Dennis.
Ja, hallo, grüßt euch. Moin.
Freut mich, dass du mit dabei bist, hab's gerade gesagt. Natürlich passenderweise mit einem Moin zurückgegrüßt. Du bist eigentlich Hamburger und ja, bist dann irgendwann auch mal aus Hamburg weggegangen, hast ein bisschen was ausprobiert, warst beim THW Kiel in Schwerin, mal kurz in Melsungen, beim TuS in Lübecke. Aber das habe ich schon richtig gesagt, glaube ich. Mittlerweile ist Lübeck eigentlich dein Zuhause.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt 10 Jahre in Lübeck und dementsprechend auch angekommen und hab meinen Lebensmittelpunkt hier und werde auch hier bleiben.
Ich kann ja offen und ehrlich sprechen, ne? Wir sind ähnlich alt, von daher kann ich es ja ruhig sagen. Du bist nicht mehr der Allerjüngste. Warum hast du eigentlich so lange Handball gespielt? Konntest du nicht loslassen?
Mir hat der Handballsport immer sehr viel gegeben und ja, letztlich hat es mich mein ganzes Leben begleitet und als Torwart war es mir zum Glück möglich, da noch ein bisschen länger tätig zu sein als ja der eine oder andere Feldspieler. Und dementsprechend habe ich es genossen. Zum Schluss stimmten scheinbar, zumindest sagten wir, dass der Verein so Leistung halt noch. Und dementsprechend habe ich mich dann noch für ein Jahr weiter dann in die Dienste des VfL gestellt und habe da somit auch die 10 Jahre dann voll gemacht. Das war so für mich eigentlich eine ganz schöne Sache, noch ein Jahr dran hängen zu können.
Ja, das glaube ich auch. Und was heißt, der Verein hat gesagt, die Leistung stimmen. Also das hätten sie ja nicht gemacht, wenn sie nicht gemusst hätten. Scheint ja ganz okay gelaufen zu sein.
Ja, also mir war es halt immer wichtig, auch vor allen Dingen ein selbstbestimmtes Ende zu finden und dass halt bis zum Ende auch wirklich die Leistung noch stimmen. Und nein, wenn ich sage, der Verein war damit noch zufrieden, letztlich haben mir das auch die Zuschauer zurückgespiegelt und das ist mir auch ganz wichtig, dass gerade wenn ich hier einen Lebensmittelpunkt habe, dass dann halt in der Region auch die Leute mit mir bis zum Ende meiner Laufbahn dementsprechend auch zufrieden sind und waren. Und das scheint so gekommen zu sein und dementsprechend bin ich sehr froh darüber.
Ich möchte mit dir auf viele Facetten deiner Karriere zurückblicken und auch natürlich auf die Geschichte mit der zweiten Liga. Das habe ich ja bei meiner Anmoderation schon so ein bisschen angedeutet, dass ich da ein bisschen den Fokus drauf legen möchte. Du bist übrigens relativ groß, kann man glaube ich so sagen, mit 2,10 Metern. Da frage ich mich, warum bist du kein Rückraumshooter geworden?
Ich war in der Jugend Rückraumspieler tatsächlich und bin dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, in der D-Jugend oder so. Also ich habe sehr früh angefangen, komme aus einer Handballfamilie. Dementsprechend habe ich das dann erstmal im Feld probiert. Lief auch ganz gut. Bin dann aber ins Tor gegangen und bin ja im ersten oder zweiten Jahr gleich Hamburger Meister auch geworden. Dementsprechend passte das halt scheinbar so gut, dass ich drin geblieben bin. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, da haben die 2,10 Meter oftmals auch geholfen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall hat auch geholfen, dass du gute Leistung gebracht hast, sonst wären andere Vereine, auch ja sehr prominente Vereine, wie beispielsweise der THW Kiel, nicht auf dich aufmerksam geworden. Als du aus der Jugend raus bist, ja, und du irgendwann wusstest, ich muss mich ja jetzt dann auch mal entscheiden, in welche Richtung geht das? Was waren da so deine Gedanken? Was wolltest du selber schaffen? Und wie war auch deine Selbstwahrnehmung? Das ist ja auch immer so ein Punkt, weil man kann sich ja auch total verschätzen und denkt, ja, ich möchte jetzt Champions League Torhüter werden und eigentlich hat man nur das Potenzial für die dritte Liga sogar nur. Wie war das bei dir damals?
Bei mir war es grundlegend so, dass ich Tennis und Handball parallel gespielt habe, habe mich irgendwann für den Handballsport final entschieden, weil Tennis auch ja dann doch für meine Familie zu teuer war, auch wenn man da im Leistungsbereich hätte spielen wollen. Bin dann irgendwann ins Studium gekommen und habe halt gedacht, okay, der Schritt nach Kiel, damals ja zum TSV Altenholz, wäre halt der richtige, um halt weiter leistungsbezogen Handball spielen zu können. Aber die Selbstwahrnehmung war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, jo, ich starte voll durch und werde nachher irgendwann der Vollprofi und so. Das war damals noch nicht gegeben. Ich kam damals aus der dritten Liga, also was damals noch Regionalliga hieß, und war jetzt nicht so eingestellt, dass ich der ja, Profisportler werde. Mir ging es darum, dass ich halt Handball spielen konnte parallel zum Studium, so fing es an und dann ging es aber relativ zügig tatsächlich, dass dann dankenswerterweise der TSV Altenholz die Kooperation mit dem THW hatte und ich dann halt das Doppelspielrecht kriegen konnte.
Ja, und du hast ja auch in der Champions League gespielt, also jetzt nicht jede Woche, aber trotzdem kann nicht jeder von sich behaupten, mal in der Königsklasse auf der Platte gestanden zu haben. Wie ist man damals beim THW mit dir umgegangen? Ich meine, Uwe Schwenker war ja noch der Manager und das war ja eine absolute Star-Truppe. Unter anderem warst du ja dann zusammen im Torwarttraining mit Henning Fritz und Matthias Andersson. Sind ja zwei absolute Legenden. Wie war das da mit denen?
Total schön. Also ich muss sagen, ich bin auch als junger Spieler da sehr, sehr gut aufgenommen worden. Da haben also die Topstars mich damals wirklich an die Hand genommen, haben mir Dinge gezeigt. Ich war unglaublich dankbar dafür, auch vor allen Dingen, weil ich als Hamburger im Jugendbereich nicht die Möglichkeit hatte, da ein Sportinternat oder überhaupt eine Sportschule zu haben. Ich habe also nicht so viel Training gehabt und habe das erste Mal in Kiel dann sehr viel trainieren können. Und das hat mir wahnsinnig toll geholfen, parallel eben mit der Unterstützung von Leuten wie Stefan Löfgren. Und ja, das war schon schön.
Boah, das sind natürlich auch Namen, ne? Also absolute Weltklasse, absolute Handball-Ikonen, das muss man, glaube ich, so sagen. Wenn wir jetzt nochmal komplett auf das Torwartspiel schauen, gibt es so ein, zwei Kleinigkeiten, die Henning Fritz und Matthias Andersson dir mitgegeben haben, wo du noch im Laufe der Jahre profitiert hast, wo du sagst, boah, das habe ich damals bei denen gesehen, das hat mir unfassbar viel gebracht?
Also natürlich hat man gerade sich bei Henning einiges abgeguckt. Matthias, überragender Torwart, der allerdings ein völlig anderes Torwartspiel hatte, auch aufgrund der körperlichen Voraussetzungen und der skandinavischen Grundausbildung. Letztlich bin ich da natürlich als 2,10 Meter großer deutscher Torwart anders aufgestellt gewesen als er. Habe also tendenziell eher bei Henning mir noch das eine oder andere abgucken können, bin aber auch Noka Zelarušić sehr dankbar, der mich damals als junger Dachs ein bisschen in die Hand genommen hat und mir das eine oder andere ja an die Hand gegeben hat, wie ich einfach erfolgreicher erstmal stehen kann. Und in Summe war es für mich einfach unglaublich viel wert, auch die Würfe der Topstars da aufs Tor zu bekommen, weil das macht für einen Torwart in seinem Torwartspiel in der Ausbildung ganz viel her, da nicht die Drittliga-Würfe aufs Tor zu bekommen, sondern eben dann halt die schwierigen Würfe dann beim THW-Training.
Du bist dann nach insgesamt 2 Jahren in Kiel beziehungsweise 3 Jahren in Altenholz, also es lief ja parallel, hast du eben auch erklärt mit dem Zweitspielrecht, 1 Jahr beim SV Post Schwerin gewesen, vielleicht ein Verein, den gar nicht mehr so viele auf dem Schirm haben, denn da gab es ja dann irgendwann auch mal große finanzielle Probleme, dann 1/2 Jahr in Melsungen, 1/2 Jahr in Lübeck und dann nochmal ein paar Jahre länger, 6 nämlich bei Eintracht Hildesheim, aber gerade die Zeit so Ende Kiel, Schwerin, Melsungen, Lübeck, die ganzen Wechsel, wie war das für einen Spieler? Sucht man dann irgendwie so das, was für einen richtig ist? Warst du auf der Suche, kann man das so sagen?
Ja, also für mich waren diese 3 Jahre in Kiel in Summe waren halt super schön, bin dann nach Schwerin gegangen, war auch in Schwerin sehr glücklich, so ist es nicht, aber letztlich war natürlich da, wenn man in Kiel die Erstliga-Situation halt eben mal probieren durfte und mal schmecken konnte, dann macht das schon Lust auf mehr. Und damals war ja das Platzangebot, sage ich mal, in der ersten Liga halt nicht so üppig. Dementsprechend, also es waren die Torhüterpositionen waren halt bei den Vereinen recht gut besetzt. Und ich habe halt eben Schwerin nochmal so als Möglichkeit gesehen, in der zweiten Liga nochmal zu zeigen, was ich kann. Das ist mir auch gelungen und so habe ich dann den Weg halt eben nach Melsungen gefunden. War da jetzt nicht ganz so glücklich und dementsprechend ging es dann nach einem halben Jahr halt eben leider schon weiter. Das ist eigentlich nicht so meine Art gewesen und auch nicht mein Plan gewesen. Aber es war halt eben notwendig, um halt weiter im Tor stehen zu können, weil in Melsungen da halt eben, ja, ich dann nicht mehr so ganz so zu Rande kam.
Gut, ich meine, es ist ja auch immer eine Frage der Spielzeit. Torhüter will natürlich am Ende auch spielen, auch wenn man da vielleicht mal anders durchwechselt als bei Feldspielern. Das ist ja immer auch eine andere Geschichte. Wie nimmt man das dann eigentlich als Torhüter wahr? Weil es ist, glaube ich, wichtig, du kannst das natürlich deutlich besser beurteilen, dass die Chemie stimmt innerhalb des Torwartteams. Das kann zu einem großen Problem werden, wenn das nicht der Fall ist.
Auf jeden Fall. Also das Torwartgespann, sei es aus 2 oder 3 Leuten bestehend, das muss funktionieren. Da muss man sich gegenseitig ergänzen, gegenseitig unterstützen. Das war mir zum Beispiel gerade bei den letzten 2 Stationen, halt Hildesheim und beim VfL jetzt einfach wichtig. Ich meine, bei beiden Stationen war ich primär Nummer 1 über die Jahre hinweg. Mir war es aber auch da wichtig, eben die anderen Torhüter, die mit mir zusammen das Gespann gebildet haben, dann halt immer mitzunehmen. Also da jetzt nicht denen die kalte Schulter zu zeigen, sondern halt eben auch zu unterstützen. Dann war ich halt eben auch schon ein bisschen älter und ich sag mal erfahrener, was das Thema anbelangt und war dafür jede Frage offen, beziehungsweise habe da nie gesagt, ich brauche jetzt mehr Trainingsanteile, prozentual stehe ich mehr im Tor, sondern wir haben es immer fair und sauber getrennt oder aufgeteilt, besser gesagt, so dass jeder dazu zugekommen ist. Weil ich bin dankbar dafür, wie es mir in den jungen Jahren zugute gekommen ist und möchte das natürlich denn oder wollte das natürlich dementsprechend weitergeben.
Ja, das scheint ja auch einigermaßen funktioniert zu haben. Gerade als alter Hase, wenn man da mit jüngeren Torhütern zusammenarbeitet, kann man aus der Erfahrung schöpfen, die man selber als junger Kerl gerade mit so Spielern wie Henning Fritz und Matthias Andersson gemacht hat. Du bist dann nach Hildesheim gegangen, habe ich ja eben schon gesagt. 6 Jahre sind das da insgesamt gewesen. Als du da hingegangen bist, war Hildesheim eine Spitzenmannschaft, 2. Bundesliga Nord. Damals war das ja auch noch aufgeteilt und ihr seid dann irgendwann aufgestiegen in die erste Liga. Und ich habe mir da nochmal die Daten angeschaut. 13 Minuspunkte hattet ihr damals auf dem Konto. Das ist in Ordnung. Ja, also da kann man jetzt nicht sagen, dass das ein zufälliger Aufstieg gewesen wäre. Aber da kannst du bestimmt auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und dann seid ihr in die erste Liga gekommen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ihr wart ein absoluter Außenseiter. Und ihr habt auch nur 2 Spiele gewonnen, am Ende 4 Punkte bei 32 Niederlagen. Wenn man in so eine Saison reingeht und man weiß, man hat eigentlich eine äußerst geringe Chance, in der Liga zu bleiben. Wie geht man mental damit um?
Also für mich war es einfach unfassbar schön, mit diesem Verein aufzusteigen. Das hatten wir vor der Saison. Natürlich hatten wir gehofft, dass wir oben mitspielen, aber es war jetzt kein durchweg geplanter Aufstieg. Und umso schöner war es natürlich, eine phänomenale Aufstiegssaison zu spielen. Da hatten wir 1-2 Spieler dabei, die, ja, ich sag mal, nach Deutschland kommt. Ich denke da zum Beispiel an Michael Quist, den hatte kaum jemand auf dem Schirm, der ist zu uns in die Mannschaft gekommen und hat eine unglaubliche Leistung da vollbracht. Und das hat uns halt letztlich geholfen, da aufzusteigen, was mir, ja, also für mich war das wirklich einer der tollsten Momente überhaupt. Und dass wir dann natürlich in der ersten Liga ja keine große Rolle spielen werden, das war uns von Anfang an bewusst. Und natürlich ist es schwierig, dann damit umzugehen mental, viele Spiele zu verlieren. Letzten Endes haben wir das aber, glaube ich, alle so ein Stück weit auch als Chance gesehen, in der ersten Liga einfach auch zeigen zu können, wer wir sind. Auch jeder einzelne Spieler hat da seine Chance, sich anzubieten, dann für die Jahre danach bei anderen Vereinen. Und das ist auch dem einen oder anderen gelungen. Insofern war das also alles andere als erfolglos.
Ja, das kann man natürlich auch aus der Perspektive so betrachten. Du bist ja dem Verein dann auch erstmal treu geblieben und hast ihn nicht sofort verlassen. Das ist ja dann auch manchmal so, dass dann Spieler sagen, nee, ich muss jetzt meinen eigenen Weg gehen. Das ist bei dir nicht der Fall gewesen. Aber dann kam irgendwann der Wechsel nach Lübeck. Wenn man dann 6 Jahre bei einem Verein gewesen ist und man hat eigentlich ein neues Zuhause gefunden, warum dann der Schritt wieder woanders hin?
Der Schritt kam letztlich, weil ich familiär den Weg nach Lübeck gehen wollte, / musste. Meine Ex-Frau hat damals einfach den Weg zurück zum Arbeitgeber finden wollen. Und man muss ja irgendwann auch nach dem Handball, wir sind ja zumindest was das Finanzielle anbelangt, leider keine Fußballer. Dementsprechend muss man auch an die Zeiten nach der Laufbahn denken. Und da war einfach die Überlegung da, halt, wie macht man es? Ne? Also wo möchte man irgendwann hin? Mir war bewusst, dass ich keine 10 Jahre erste Liga irgendwo mehr spielen werde. Und folglich ist man dann dementsprechend den Schritt nach Lübeck gegangen, weil der VfL damals halt eben auch Torwartunterstützung suchte. Das passte sehr, sehr gut. Aber grundlegend war das so die Erklärung dafür.
Okay, relativ einfache Erklärung. Du hast dann gerade auch gesagt, der VfL suchte zu dem Zeitpunkt, das hat einigermaßen gepasst. Du weißt auch nicht, wie lange du noch spielst. Ich gehe mal schwer davon aus, dass du nicht im Ansatz gedacht hast, dass du noch 10 Jahre im Kasten des VfL stehen würdest.
Nee, 10 Jahre nicht, aber mir war auch bewusst, dass ich bis dato recht verletzungsfrei geblieben bin. Das war ja eigentlich abzusehen, dass es auf jeden Fall noch 5 Jahre und oder vielleicht ein bisschen länger geht. Dass es letztendlich 10 geworden sind und ich dieses Jahr noch 42 werde, ja, das hatte ich mit Sicherheit noch nicht im Gedanken. Aber ich bin umso glücklicher darüber, dass es so lange noch geklappt hat.
Dann kommen wir mal zu dem Thema, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, weil ich es auch sehr spannend und interessant finde. Das ist ja so, die zweite Liga wird von vielen als die stärkste zweite Liga der Welt gesehen. Ich glaube, das ist auch so, das ist gar keine Frage. Aber was zeichnet denn die zweite Liga deiner Meinung nach besonders aus? Ist es die Spannung in den einzelnen Spielen, dass man eigentlich nichts vorhersehen kann? Oder was sind vielleicht noch so andere Faktoren, warum du sagst, die zweite Liga ist überragend?
Die zweite Liga ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also es sind halt eben junge, aufstrebende Menschen, egal ob das jetzt Trainer sind oder Spieler, die halt eben mit aller Macht nach oben wollen, und das macht das Ganze sehr dynamisch. Dazu kommt aber auch, dass die Liga über die Jahre, und das ist zwar ein alter Hut, aber den wiederhole ich immer wieder gerne, über die Jahre wirklich immer, immer stärker geworden ist. Letztlich ist die Differenz zwischen den ja hochplatzierten und den niedrig platzierten Mannschaften, die Differenz wird immer geringer. Und da kann jeder jeden schlagen, das ist ein alter Hut, der trifft es aber. Und das zeigen die letzten Jahre jedes Mal wieder, selbst Mannschaften, die man vor der Saison als potenziellen Aufsteiger einschätzt, die können halt eben dann auf einmal auf Platz 5 oder 6 reinkommen, und man wundert sich dann doch, wie stark die Liga ist. Das sieht man vor allen Dingen auch an den Einladungen zur Nationalmannschaft. Wenn man das halt früher gesehen hat, da wurden meist Spieler aus der zweiten Liga Nord oder Süd nicht unbedingt beachtet. Mittlerweile ist es so, dass sogar ja auch der ein oder andere Zweitligaspieler im deutschen Kader auch mal eingeladen wurde zur Nationalmannschaft. Und im Endeffekt sieht man, wenn Nationalmannschaftspause ist, auch in den Mannschaften, wie viele da halt eben in den Wochen nicht da sind, sondern halt eben zur Nationalmannschaft eingeladen. Und das, glaube ich, zeigt die Stärke auch der Liga.
Ja, ich meine, da gibt es ja ein relativ prominentes Beispiel, sage ich jetzt mal, in jüngerer Vergangenheit, weil du gesagt hast, Zweitligaspieler wurden nominiert, Julian Köster. Ja? Aber es gibt auch einen Spieler, der spielt mittlerweile in Leipzig, der hat bei euch in Lübeck gespielt, Matej Klima. Das ist ja jüngere Vergangenheit auch und ich finde, der hat da eine sehr gute Entwicklung genommen. Ist das für dich eine Überraschung, wenn so ein Spieler dann so eine Entwicklung macht oder ist das absehbar, wenn du mit dem täglich trainierst? Merkst du das, dass der eigentlich für höhere Aufgaben berufen ist?
Letztendlich geht es ja darum, dass das Scouting in der zweiten Liga auch immer besser wird und die Vereine da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Letztlich ist es, glaube ich, so, dass da der ein oder andere im Fokus landet, der vielleicht sogar von vornherein für Höheres bestimmt gewesen wäre, aber nicht eben auf den Zetteln der ersten Listen auftauchte. Aber wir müssen gar nicht mal ins Ausland gehen. Letztlich sehen wir auch da, was in Potsdam geleistet wurde. Das ist ja aller Ehren wert. Letztlich sind da Spieler bei, die jetzt auch in den Kader der Nationalmannschaft rücken, beziehungsweise ja auch definitiv bei den Füchsen auch dementsprechend ihre Leistung abliefern. Also Hut ab dafür. Und da sieht man nochmal wieder, dass die zweite Liga voll am Start ist.
Wie ist das so, wenn gefühlter 200 Stundenkilometer Wurf von Max Benecker auf dich drauf kommt? Kann man da überhaupt mit Reaktion arbeiten oder ist eigentlich alles Stellungsspiel?
Ach, das ist ganz witzig, auch wenn es schon lange, lange her ist mit meiner Schulzeit, aber ich habe da mal ein Referat drüber gehalten, wie es als Torwart quasi aussieht. Das ist ja berechenbar und wenn man jetzt die Geschwindigkeit nimmt und die Zeit, die der Ball braucht, von, ich sag mal, 9 Metern zu mir an die Grundlinie, Torlinie zu kommen, dann ist das halt irgendwann nicht mehr machbar. Also da ist einfach die menschliche Reaktionszeit, weil sie noch so gut ausgebildet, dann eventuell zu lang und die Zeit, die der Ball braucht, zu kurz. Dementsprechend ist es irgendwann halt einfach nicht mehr möglich, 4 Ecken abzudecken, sage ich mal, aufgrund der Reaktion. Und dann nimmt man dann einfach halt ein Stück weit, ja, das Gefühl, was man über die Jahre entwickelt, plus halt eben die Sicht auf den Block, auf das Stellungsspiel vom Block. Wenn das halt eben nachher passt, dann kann man da doch ganz gut dann agieren als Torwart.
Lass uns noch ein bisschen über die Unterschiede sprechen, was das Training für Torhüter angeht. In all der Zeit hat sich das ja massiv verändert. Ich habe jetzt eben schon mehrfach den Namen Matthias Andersson erwähnt. Du hast auch ein bisschen darüber gesprochen. Er hat natürlich eine andere Schule. Er ist auch ein deutlich kleinerer Torhüter im Vergleich zu dir. Aber er gilt ja als einer der besten Torwarttrainer überhaupt, die es gibt. Und hat sich das so stark verändert, dass du sagst, wenn du damals so extrem gutes Torwarttraining gehabt hättest, wie es das teilweise heute gibt, wärst du noch ein viel besserer Torhüter geworden?
Ich mag so ein bisschen weniger eigentlich das Licht auf mich lenken, aber ich muss wirklich sagen, die ersten Torwarttraining-Einheiten in dem Sinne, also so richtiges Torwarttraining mit Nachhalt, habe ich halt erst in der nordostdeutschen Auswahl damals bekommen, mit 16, glaube ich, war das. Und das war halt schon relativ spät. Und es hat sich über die Jahre auf jeden Fall verbessert. Meines Erachtens ist aber immer noch die Qualität beziehungsweise vor allen Dingen auch die Quantität des Torwarttrainings und des Beachtens des Torwarts noch zu gering. Also da ist, glaube ich, auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Mit Sicherheit wird es da in der Liga den einen oder anderen Verein geben, der da großen Wert drauf legt. Aber grundlegend müsste ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass da auf jeden Fall noch Potenzial nach oben ist. Und ja, ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen besser abschneiden können in meiner Laufbahn, wenn ich von vornherein als, ich sag mal, 13-, 14-Jähriger eine bessere Torwartschule, Torwartausbildung gehabt hätte.
Ja, sehr interessant. Ist das deiner Meinung nach dann immer eine Frage des Vereins, was dieses Torhütertraining angeht? Gibt es da vielleicht nicht die finanziellen Ressourcen? Was ist so da deine Perspektive auf die Sache?
Natürlich ist es eine finanzielle Frage. Also das ist, ob da sozusagen die Relevanz hoch genug gestellt wird, um halt eben Geld in die Hand zu nehmen für diese nur 2, 3 Spieler aus der Mannschaft. Das ist halt eben so die eine Frage. Letztlich ist es aber auch eine Frage, wie steht der Trainer dazu? Möchte er Torwarttraining implementieren? Ja, nein. Das ist nicht jedem Haupttrainer selber möglich. Dementsprechend wäre es halt sinnvoll, ja einen leistungsbezogenen Torwarttrainer da einzubauen. Aber das ist einfach nicht jedem Verein möglich, aus diversen Gründen. So, und das kann ich auch verstehen. Also ist jetzt nicht so, dass ich da sage, so, das müsste jeder unbedingt leisten können. Dafür sind wir halt eben auch nur im Handball und das ist einfach immer nicht mehr machbar. Aber es wäre auf jeden Fall wünschenswert und ich glaube auch gerade für die jüngeren Torhüter auf jeden Fall sehr wertvoll.
Eben hast du auch was gesagt, dass die zweite Liga natürlich auch ja sehr gut oder sehr wichtig ist, wenn man nach oben möchte. So hast du es ausgedrückt. Und das trifft auch ein bisschen auf euren Trainer zu, beziehungsweise deinen letzten Trainer, David Röhrig, der ja hier auch schon zu Gast war, der von Bayer Dormagen dann nach Lübeck gegangen ist und für den es, glaube ich, am Anfang nicht so einfach war, weil er ein bisschen Zeit gebraucht hat, auch um in die Mannschaft, in den Verein auch reinzufinden. Ich halte ihn für einen sehr kompetenten und guten Trainer. Aber das war ja ein kompletter Kontrast zu Piotr Trzebeski beispielsweise, den ihr vorher als Trainer hattet. Kann man das so sagen, dass sie sich maximal unterschieden haben?
Ja, Auf jeden Fall. Also letztlich ist David ein Trainer der, ich sag mal, neuen Generation. Also sehr moderne Ansätze, sehr analytisch. Und dass das Erfolg hat, das hat man jetzt auch gesehen. Also wir haben ja eine tolle Platzierung geliefert und er hat da wirklich ganz tolle Ansätze. Und da ist eben auch der Punkt, dass die zweite Liga diesen Trainern und halt eben auch Spielern die Plattform bietet, um halt eben genau da anzukommen, wo sie hinwollen. Und zwar im Leistungsbereich ganz oben, um halt eben sich zeigen zu können. Und ich glaube, das ist die richtige Bühne in Deutschland. Auf jeden Fall ist da die zweite Liga ja perfekt für. Weil solche Trainer, die frisch, sag ich mal, anfangen im Herrenleistungsbereich, also das ist unwahrscheinlich, dass der Step direkt in die erste Liga geht. Und da ist also die dritte Liga auch nicht der richtige Moment, sondern die zweite Liga eingleisig ist da schon auf jeden Fall das tolle Sprungbrett.
Hast du den Eindruck, dass die Vereine, was auch junge deutsche Trainer angeht, in den letzten Jahren in der zweiten Liga ein bisschen mutiger geworden sind? Weil es kann ja auch mal ganz schnell Abstiegskampf sein. Also die ersten Spiele mit einem neuen, jungen deutschen Trainer, der andere Ansätze hat, wie zum Beispiel David im Vergleich zu Piotr, das funktioniert dann nicht. Und dann sagen die Vereine, nee, dann gehen wir lieber den soliden, vielleicht aber auch nicht immer erfolgreicheren Weg und setzen auf einen alten Hasen, der schon länger im Geschäft mit dabei ist. Hast du das Gefühl, die Vereine sind da mutiger geworden?
Auf jeden Fall. Also man sieht ja, wenn man so die Trainerposten der letzten 2-3 Jahre eben anschaut in der zweiten Liga, dann ist da deutlich eine Verjüngung zu spüren, deutlich eine Systemänderung zu spüren. Wodurch das entstanden ist, das ist jetzt reine Spekulation. Ich sag mal so, der Fußball hat vielleicht so ein bisschen auch vorgemacht. Da sind halt eben junge Trainer wie Nagelsmann und Konsorten halt eben auch irgendwann rangekommen. Das war ja so 2-3 Jahre vorher gefühlt. Jetzt ist der Handball eben auch da angekommen. Vielleicht ist es halt eben auch jetzt der richtige Moment gewesen, wo es den Vereinen zum Teil vielleicht auch nicht ganz so gut ging in der Corona-Zeit. Dementsprechend natürlich ein alterfahrener Trainer. Ich meine, das weiß ich nicht, aber vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht kostenintensiver ist. Und da hat man so ein bisschen vielleicht aus gewisser Not die Tugend gemacht. Dazu aber auch die modernen Ansätze der jungen Trainer für gut befunden. Und deswegen sage ich, das ist reine Makulatur jetzt, reine Spekulation von mir, aber das sind halt vielleicht Gründe, die da auf jeden Fall die Chancen erhöht haben, was ich auf jeden Fall gut finde. Also das ist eine tolle Chance.
Ja, absolut, das ist gar keine Frage. Das ist eine sehr gute Chance. Und ich glaube, dass das auch dem deutschen Handball gut tut. Je mehr gute deutsche Trainer wir haben, desto besser ist das natürlich dann auch irgendwann für die Entwicklung der jungen Spieler. Ist ja absolut so. Dann kommen wir nochmal zum Abschluss unseres Gesprächs zurück zu dir persönlich. Wie ist das jetzt so ohne Vorbereitung auf die neue Saison? Ist ein guter Sommer, ne?
Ja, noch. Ich bin diese Frage schon öfter jetzt gefragt worden. Und letztlich noch ist das, glaube ich, in meinem Kopf noch nicht richtig angekommen. Für mich ist es aktuell noch die normale Sommerpause, sage ich mal, die man nach der Saison immer so hat. Das sagt mir der Körper gerade auch. Ich glaube, so richtig komisch wird es erst dann, wenn die anderen Jungs halt wieder zum Training anmarschieren und ich halt eben zu Hause bleibe. Bei mir ist noch die Sondersituation, ich bin halt fotografisch ja auch unterwegs und darf halt den VfL auch im Bereich der Fotografie begleiten und da freue ich mich halt sehr drauf. Aber da wird es auch halt eben komisch, das Trikot nicht mehr anzuziehen, sondern halt eben als Fotograf dann da zu sein.
Kurz zur Erklärung, wir zeichnen dieses Interview Ende Juni auf. So ehrlich wollen wir natürlich an der Stelle sein, da müssen wir nichts verheimlichen. Aber das wollte ich auf jeden Fall mal erwähnt haben für alle, die sich wundern, was erzählt er denn jetzt da? Aber ich habe die Sommerpause ein bisschen genutzt, um das ein oder andere Gespräch zu führen vorab, um dann mal ein bisschen Zeit zu sparen. Und da passte dieses mit Dennis sehr, sehr gut dazu, weil es ja einigermaßen zeitlos ist. Ja, dann wünsche ich dir ein gutes Händchen weiterhin im wahrsten Sinne des Wortes, also dass du im richtigen Moment sozusagen abdrückst, wenn du dann da mit dem Fotoapparat unterwegs bist. Auf jeden Fall weiterhin viel Spaß beim Handball. Ist ja auch schön, dass Handballer dem Handball treu bleiben. Und danke für ein tolles Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und zum Abschluss wie immer der Hinweis, ich habe es zwar vorhin schon gesagt, aber ich wiederhole es gerne, Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Auf diesen Kanälen ist Kreisab unterwegs. Dort könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen und ihr könnt natürlich auch anderen davon erzählen, gar keine Frage. Das war's auf jeden Fall für diese Woche und wie immer, in einer Woche hören wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.